Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, der heute den Sprung nach Asien wagt.
Mit Noam und Liam Gallagher.
Und Christoph Strasser.
Und Florian Kraschitzer.
Hast du die Schlagzeile gelesen von der Tagespresse? Das war sehr lustig.
Ja, ich finde es nur gut, dass wir gestern noch drüber geredet haben und du gesagt hast, nein, ich glaube nicht an ein Comeback und heute ist tatsächlich passiert.
Die Tagespresse schreibt so lustig, dass Oasis es sogar schneller als die SPÖ geschafft hat, die Streitigkeiten nach 15 Jahren auszuräumen.
Ja, also man merkt, der Schmäh rennt und wir sind noch mittendrin. Wir haben gestern bis 10 Uhr am Abend aufgenommen und sind heute schon wieder da.
Kurz. Ich glaube, wir sollten die Oasis-Geschichte nicht weiter besprechen, weil bis der Podcast ausgestreut wird in 1 bis 2 Wochen oder so, ist vielleicht eh schon wieder der nächste Streit passiert.
Ja, kurzer Recap. Wir waren in Griechenland, Grenzübergang in die Türkei und damit haben wir das beendet und betreten jetzt Neuland für dich, radfahrmäßig. Aber noch nicht Neuland fürs TCR, weil auf der europäischen Seite der Türkei war das TCR schon einmal.
Es hat tatsächlich 2-mal das Ziel gegeben in Kanakkale, wo jetzt dann der Checkpoint 4 auf mich wartet und ich glaube 2-mal sogar schon in Istanbul, aber auf der europäischen Seite. Vielleicht habe ich da jetzt einen Fehler, vielleicht war es insgesamt 3-mal in der Türkei oder 4-mal, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren die Ursprungsedition war definitiv von London nach Istanbul. Und ja, ist definitiv was Besonderes, aber jetzt momentan sind wir noch in Europa. Wir sind heute bei Folge 7 von unserem Special, an Tag 7, genau eine Woche unterwegs. Und der Grenzübergang von Griechenland in die Türkei war der größte, den ich bisher gesehen habe. Also wirklich, wirklich enorm. Die Anzahl der Grenzposten, der Grenzbeamten, die Größe der Gebäude, dann ist so eine riesengroße Brücke, wo du über einen Fluss fährst. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Und da stehen Soldaten oder weiß nicht, halt einfach Menschen, die bewaffnet sind. Und da fühlt man sich schon ein bisschen komisch, wobei das sind alle total freundlich, winken dazu. An der Grenze war ein bisschen Smalltalk und Spaß und einer hat mich gefragt oder eine Dame hat mich gefragt, ob sie nicht mitfahren darf mit mir, weil sie kommt eigentlich aus Istanbul, sie würde gerne wieder mal ihre Familie besuchen. Also es war echt ganz nett, aber jetzt sehr, sehr beeindruckend, welche Größenordnung dieser Grenzübergang gehabt hat.
Tag 7, also Sonntag ist jetzt quasi. Start war am Sonntag, jetzt ist wieder Sonntag und es ist unglaublich, das Rennen ist noch immer nicht aus und es ist noch länger nicht aus, weil die letzte Etappe, die am Tracking relativ kurz ausschaut, zieht sich noch ordentlich dahin.
Ja, ich habe mir das im Vorfeld ein bisschen anders überlegt, aber es waren vom Grenzübergang bis ins Ziel noch über 2 Tage. Ja, aber meine erste Herausforderung war, dass ich eigentlich schon seit längerer Zeit Radlschläuche nachkaufen wollte. Nur Sonntag ist das halt schwierig und mir ist dann eigentlich unterwegs wieder eingefallen, das war voriges Jahr genau das Gleiche. Da bin ich in Ioannina gestanden am Sonntag, habe verzweifelt gesucht nach Radlgeschäfte, habe erst dann realisiert, dass deswegen alle Geschäfte zu haben, weil Sonntag ist, weil du denkst natürlich während dem Rennen nicht unbedingt, welcher Tag heute gerade ist. Und dann war ich so aufgewühlt von der erfolglosen Suche nach Radlgeschäften, dass ich irgendwie vergessen habe zum Einkaufen und dann ziemlich knapp an einem echt problematischen Hungerast dran war. Heuer war es wieder ähnlich, wieder Griechenland, wieder Sonntag, wieder die Geschäfte geschlossen und ich habe dann halt versucht, in der Türkei irgendwo Nachschub an Schläuchen zu kaufen, weil ich gewusst habe, es kommen jetzt sehr schlechte Straßen mit Gravel- und Schotterabschnitten und da kann ich nicht auf gut Glück einfach mit meinem letzten Schlauch drauf losfahren.
Wie lang warst du auf der Suche oder wie hast du die Suche gestaltet? Hast du Google bemüht? Hast du dich herumgefragt oder bist einfach einmal spontan in die nächstgrößere Stadt eingefahren?
Ich würde sagen, hören wir uns einfach ein Audio-File an, das ich aufgenommen habe.
ich sage die Dinge gern beim Namen, gell? Und tue nicht immer alles ins Positive probieren zu formulieren. Deswegen sage ich, heute war bisher ein echter Arschloch. Aber irgendwie auch wieder, so wie es beim TCR heute ist, bin ich in die Türkei gekommen und nachdem ich den ganzen Tag gekämpft habe, mit einfach nicht in die Gänge gekommen und irgendwie nichts weiterbringen. Halt dann in der Türkei bin ich sogar mal verfahren. Du fährst einen geraden Strich auf der Autobahn und ich bin falsch abgehauen. Und dann habe ich das Piepsen gehört. Das gibt es nicht, da war ich keine Kreuzung, was passt jetzt nicht. Bin ich tatsächlich mit so einer Abbiegespur einfach links weggebogen und habe es nicht gemerkt, weil ich einfach so miert war und von der Hitze so matt im Schädel. Dann habe ich da rumgerannt, bin richtig gefahren. Dachte, entweder muss ich jetzt noch einen Power nicht machen, so kann es nicht weitergehen. Oder schauen, was es von der nächsten Tankstelle sonst gibt. Habe mir einen Kaffee geholt, irgendwie rausgekommen, war keine Luft mehr im Reifen. Ich dachte, bitte, wieso? Was? Das war jetzt nichts. Ich meine, die Straßen sind da dreckig viel. Wie beim Ram, so Dreck am Bannenstreifen, Steiner, Glassplitter, Draht, Fetzen. Da wird sich irgendwas durchgestochen haben. Aber passt. Gescheiter bei der Tankstelle, da habe ich gleich einen Kompressor. Muss nicht mit einer hinnigen Pumpe herumtun, wo ich bis jetzt noch keine neue Kaffee habe können. Weil erstens ist heute Sonntag, es hat alles zu. Und zweitens gibt es in Serbien und Mazedonien einfach kein Radlgeschäft, wo man Rennradlsachen kaufen kann. Das ist dort nicht vorhanden. Ja, passt. Aber ich habe glücklicherweise gefunden, dass in Kesan, in der ersten großen türkischen Stadt, es gibt, das heute offen hat. Dann habe ich die Adresse eingegeben. Das ist eh fast auf meiner Route gegangen. Da sind jetzt wieder verbotene Straßen, gell? Und die Ortseinfahrt war eine riesengroße Zufahrtsstraße von der Autobahn in den Ort. War natürlich gleich Schoder. Also, dass ich gleich mal weiß, was auf die Tour kommt. Und da bin ich zum Glück mit dem letzten Schlauch zum Radlgeschäft gekommen. Und das war jetzt ein Radlgeschäft, das war eine kleine Werkstatt, so ein Ein-Mann-Betrieb. Aber der war voll super. Der hat halt mit der Übersetzungs-App mir erklärt, ich habe überlegt, ob ich mir neue Reifen mal kaufe, was die so Mountainbike-Reifen, damit jetzt nichts mehr schief geht. Er hat nur Schläuche, aber die sind ziemlich stabil. Viere hat er, mehr hat er nicht. Ich habe gesagt, ja, bitte nimm einfach alle und eine passende Pumpen, weil meine Pumpen ist hin. Dann hat er irgendwas ausgerechnet zwischen türkische Lira und Euro hin und her. Die werden mir ein paar Euroscheine geben, er hat mir ein paar türkische Lira zurückgeben. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich dafür zahlt habe, es war mir jetzt wurscht. Ja, und jetzt fahre ich da drauf los. In der Hoffnung, nicht mehr viel Botschen zu haben. Aber ich erwarte mir nicht, dass ich gut durchkomme, weil ich meine, das wäre utopisch. Viermal darf es krachen. Öfter wäre blöd. Und eigentlich wollte ich ja heute früher schlafen gehen, weil ich mir denke, vor dem Parcours, vor dem Offroad-Parcours liegen gehen, 3 Stunden und dann frisch in der Nacht ausstarten. Aber so wie sich der Tag jetzt dahin zahlt, komme ich erst wieder sehr, sehr spät ins Hotel. Und dann wird es halt wahrscheinlich ein 300-Kilometer-Tag und kein 450, 480-Kilometer-Tag. Aber, ja, die Hindernisse, die in den Weg geschmissen werden, werden nicht weniger. Es sind jetzt wieder mehr geworden, das heißt, weg zum Rammen und dran zu bleiben, ja. Weil wir sind beim TCR und nicht bei einem Radlmarathon mit gesperrter Strecke.
Einiges los in dem Einspieler, aber erklärt eigentlich schon ganz gut deinen ganzen Tag. Damit können wir den Podcast für heute beenden und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, war ein bisschen ausführlicher. Passt aber, glaube ich, ganz gut zum wieder reinfinden in diese Episode. Und ja, ich war wirklich, ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Wahnsinn. Vielleicht haben in der Türkei wirklich um Sonntag Geschäfte generell offen. Ist zum Beispiel in den USA auch gang und gäbe. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht sind wir jetzt halt in einem muslimischen Land oder so und vielleicht ist dort einfach, sind die Sitten dort anders. Und Sonntag ist irgendwie anders wie bei uns, aber es war so, dass das Geschäft eigentlich eh am Sonntag normalerweise zugehabt hätte und weil das halt so ein minimaler Ein-Mann-Betrieb war, ganz ein kleiner, im Prinzip so eine Radlwerkstatt, er war einfach zufällig am Sonntag da und er hat dann auch zu mir gesagt, ich brauche nirgends anders versuchen, mir neue Reifen oder noch mehr Schläuche zu kaufen, weil am Sonntag hat normalerweise alles zu. Also er hat gerade zwei jungen Mädchen die Luft aufgepumpt und irgendwas beim Radl eingestellt, deswegen war er zufällig in der Werkstatt. Also Glück gehabt, Google hätte eigentlich Unrecht gehabt, weil Öffnungszeiten am Sonntag waren in Wirklichkeit nicht korrekt.
Pumpe hast du auch gekriegt, so eine kleine Handpumpe?
Ich glaube, er hat mir wirklich nur 10 Euro dafür verrechnet. Ich glaube, insgesamt habe ich um die 30 Euro, ich weiß es wirklich nicht mehr, gezahlt. Und er hat mir auf jeden Fall versprochen, er hat mir einen guten Preis mit seiner Handy-App ausgerechnet im Umrechnungsprogramm. Aber ich habe auf jeden Fall eine neue Pumpe gehabt. Ja, die war zwar relativ groß für Radlpumpe, also keine Chance, die irgendwo am Raum hinter der Trinkflasche zu verstauen. Aber ich habe mir gedacht, mir ist das völlig wurscht. Ich stecke mir da irgendwo ins Trikot oder wenn nötig trage ich es durchgehend in einer Hand. Ich möchte einfach nur zur Sicherheit ordentliche Pumpen haben, wo man ordentlich Volumen reinbringt mit wenigen Pumpstößen und wo das definitiv nicht passieren kann, dass man vorne das Gummiteil verliert.
Hast du Ventilverlängerungen dabei gehabt? Du fährst ja doch mit relativ tiefen Felgen. Oder hat der so lange Schläuche, also Schläuche mit so langen Ventilen gehabt?
Nein, es geht sie mit den Klassikern aus. Also die Standardschläuche, die halt 48 mm haben, Ventillänge, die passen genau. Da brauche ich keine Verlängerung. Das schaut vielleicht ein bisschen massiver aus, das Laufrad. Das liegt aber daran, weil die Reifen halt 30 mm breit sind. Aber an und für sich ist die Felge nicht aerodynamisch hoch, sondern eher minimalistisch und auf der leichten Seite.
Ich habe immer Ventilverlängerungen dabei, auch wenn man es zur Not schon irgendwie auf der pumpt, vor allem mit dem Autoventiladapter, da kann man den Schlauch noch so ein bisschen rausziehen. Aber mir ist es dann auch schon mal passiert, dass ich einen Schlauch gekauft habe, wo man den Ventilkern nicht rausschrauben kann und dann bringt die Ventilverlängerung auch nichts.
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man bei den ganz kleinen Details
scheitern kann.
Einfahren kann, ja. Was ich aber zum Beispiel immer mit habe, ist das Ventilköpfchen, das ganz kleine. Da habe ich immer zwei Reserve mit. Und was auch eine gute Sache ist, wenn man vor dem Start diese Ventilköpfchen mit Superkleber ein befestigt, dann kann dir das nicht passieren, dass du es versehentlich rausschraubst.
Und auch wenn es nicht sehr ästhetisch ist, man kann schon die Staubkappe drauflassen manchmal. Also vor allem am Trainingsrad im Winter ist es kein Nachteil. Es hat schon seine Berechtigung, auch wenn es wirklich nicht schön ist.
Ja, und wenn man wirklich Platz sparen will, das mache ich zwar nicht, weil ich glaube, das kann vielleicht ein bisschen Nachteile haben, wenn das Radl nicht mehr so ganz zentriert ist oder das Gewicht, der Schwerpunkt sich ein bisschen verlagert, aber du kannst diesen Autoventiladapter draufgeschraubt lassen. Dann sparst, weiß ich nicht, 3 Kubikmillimeter Gepäck in deiner Tasche.
Ja, aber nachdem er so klein ist, kannst du ihn halt auch leicht in der großen Tasche verlieren. Und dann ist es natürlich nicht so stressig, wenn man den suchen muss, als wenn man gleich weiß, dass er am vorderen Laufradl dran steckt.
Wenn man ihn dann nicht vielleicht verliert, wenn sich der nicht irgendwie durch Vibrationen vom Ventil löst und dann bleibt er irgendwo liegen. Es kann so viel schief gehen. Am besten zwei davon mitnehmen.
Eine ganze Werkstatt mitnehmen. Genau. Einfach, weil es kann alles passieren. Aber bevor wir uns jetzt da weiter in Details verlieren, du hast 4 neue Schläuche, so jetzt klassische Gummischläuche.
Ganz genau, die klassischen Butylschläuche. Irgendein Hersteller, ich weiß es nicht mehr, es war keine Top-Marke, aber es waren ganz normale Schläuche und ich war froh, dass ich überhaupt wieder welche auf Reserve gehabt habe und habe nämlich gewusst, dass jetzt definitiv eine Offroad-Passage kommen wird, weil die große Straße Richtung Süden ist vom TCR nicht erlaubt zu befahren. Und es war halt teilweise echt schwer zu verstehen. Es ist die letzten Jahre immer, wenn das Ziel da in der Türkei war, war diese Straßen quasi die, wo alle gefahren sind. Die ist, ich kenne es ja von vielen Radreisenden, von Reiseblogs, da wird einfach auf diesen Straßen gefahren. Es ist zwar so autobahnähnlich, aber mit einem riesigen Pannenstreifen, eigentlich wenig Verkehr, super schöner Asphalt und dort fahren fast alle. Wenn du die Strava Heatmap anschaust, tut dieses dunkelrot und sonst fährt nirgendwo irgendjemand. Aber wir dürfen dort nicht fahren. Das heißt, du musst da irgendeinen kleinen Wege suchen, parallel zu der Autobahn. Und da unten ist halt, wie soll ich sagen, wenig Information vorhanden. Die ganzen Plattformen, ob Komoot oder Ride with GPS oder teilweise auch Google Maps, geben dort nicht wirklich verlässliche Infos über die Straßenbeschaffenheit. Das heißt, einmal sieht man mehr Schotter, einmal sieht man weniger Schotter. Du weißt aber, es wird definitiv viel Offroad sein. Und ja, lustig war ich, wie ich dann dort gefahren bin und das erste Segment angefangen hat mit ohne Asphalt sozusagen, haben mich Einheimische irgendwie haben gewunken und haben teilweise sogar auf Englisch mich darauf hingewiesen, ich bin auf der falschen Straße, weil da drüben ist die schöne Straße, ich soll doch bitte da drüben fahren. Und ich habe gedacht, ja, wenn die wüssten.
Du hast in dem Einspieler ein bisschen gejammert, dass nicht so ein guter Tag ist. Der Tag davor war sehr gut mit 480 Kilometern. Aber wenn man so aufs Tracking geschaut hat, du hast dir doch recht konstant vorwärts bewegt, auch im Vergleich zu den anderen. War das eher sowas, was einfach dich nicht gut gefühlt hast, oder hast du es dann im Nachhinein analysiert, dass du objektiv nicht gut weiterkommen bist?
Das war sicher wieder nur die subjektive Wahrnehmung, weil es war Gegenwind und es war jetzt einfach gefühlt sehr langsam und dann die schlechten Straßen dazu, dann dieser eine Defekt, wo ich dann muss nachdenken, genau, ich habe meinen letzten Aerotan-Schlauch eingezogen bei dem Defekt, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es irgendwie, wie wir gestern auch geredet haben, es immer ist irgendwas. Du kommst einfach nicht wirklich zum Fahren, weil du permanent dich um andere Kleinigkeiten kümmern musst. Und ich glaube, das sieht man erst im Nachhinein ein bisschen klarer, dass, wie wir gesagt haben, alle anderen auch solche Probleme haben und dass ich laut Tracking mich eh ganz vernünftig fortbewegt habe. Ja, und dann, wie der Weg nach Gelibolu angestanden ist, also dort, wo dann die Fähre über den Bosporus übersetzt, besser gesagt über die Dardanellen, also über die Meerenge auf die asiatische Seite der Türkei, war ich da einfach, es war so ein bisschen eine Gratwanderung. Ich habe gewusst, ich möchte schauen, dass ich, auch wenn ich jetzt vier Schläuche habe, dass ich keine Defekte habe, weil die werde ich wahrscheinlich später noch brauchen. Und du fühlst halt, dass das irgendwie nicht wirklich was weitergeht, weil bergauf ist man recht langsam, bergab fährt man sehr vorsichtig und auch langsam. Das hat sich einfach gefühlt so ewig lang dahingezogen. Und ich habe mir jetzt erst gedacht, ich wäre so wirklich früh am Abend beim Checkpoint sein und möchte dann auf keinen Fall den Parcours in der Dunkelheit fahren, den nächsten, sondern war darauf eingestellt, dass ich quasi vielleicht bis Mitternacht schlafe und dann so in der Nacht starte und dann im Morgengrauen vielleicht den Parcours hinter mir lasse. Und in Wirklichkeit habe ich dann bald realisiert, dass ich frühestens mitten in der Nacht zum Checkpoint komme. Also da, immer wenn man dann merkt, man hat zu optimistisch geplant und der Plan geht nicht auf, dann kommt natürlich auch ein bisschen das Gefühl dazu, man fühlt sich dann langsamer als erhofft. In Wirklichkeit war einfach die Planung völlig, völlig irre und viel zu optimistisch.
Vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück. Also die Fähre war erlaubt. War das die einzige erlaubte Fähre oder hätte man auch eine andere nehmen dürfen?
Man hätte eine andere nehmen dürfen. Ich glaube, das hat überhaupt niemand gemacht, weil es war einfach perfekt. Ich meine, die Fähre fährt rund um die Uhr jede Stunde, tagsüber sogar alle 30 Minuten. Das heißt, du musst nicht überlegen, wann und wo und dass man vielleicht zu früh oder zu spät kommt. Und die zweite Fähre wäre weiter im Süden gewesen. Was bedeutet, du musst ungefähr 30 Kilometer weiter neben der gesperrten Straße im Schotter dahin fahren. Und auf der asiatischen Seite hast du herrliche Asphaltbundesstraßen. Das heißt, jeder will die erste Möglichkeit nehmen, um mit der Fähre überzusetzen.
Weil auf der gegenüberliegenden Seite war keine gesperrte Straße.
Richtig. Gegenüber war alles erlaubt und deswegen, ich weiß nicht, ob man im Replay jemanden findet, der weiter unten die Fähre genommen hat. Ich glaube, es macht keinen Sinn, weil du hast niemals eine Wartezeit, egal wann du hinkommst und du hast quasi, du bist schneller weg von der schlechten Straße.
Hat sich was geändert auf der asiatischen Seite? War das merklich anders oder war das eh gleich?
Nein, ich habe weder kulturell noch von den Straßen irgendeinen Unterschied gemerkt. Das war im Prinzip, ich glaube, das ist wirklich nur geografisch. Ansonsten, wenn man jetzt irgendwie am Atlas oder am Globus die Grenze sehen würde, würde man nichts davon merken, dass jetzt irgendwie, ich meine, du bist ja nach wie vor im gleichen Land, mit der gleichen Infrastruktur, es ist halt einfach der Kontinent anders, aber der Kontinent ist ja mehr oder weniger nur eine Vorstellung, da gibt es ja keine wahren Grenzen.
Du hast geplant die Schlafpause am Checkpoint oder wie war das, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ich habe nicht genau gewusst, was mir am Checkpoint erwartet. Ich habe nur gewusst, das ist in einem Hotel. Nur das muss ja nichts bedeuten. Wie man gehört haben, der Robin hat bei Checkpoint 1 auf einer Hütte, wo man eigentlich übernachten kann, nicht übernachten dürfen. Weil irgendwie, warum auch immer, ich weiß es nicht, kein Platz. Und in der Lobby wollten sie ihn nicht bleiben lassen für 2-3 Stunden. Das heißt, du kannst beim TCR nie davon ausgehen, dass es am Checkpoint irgendwas gibt. Und nur ist Kanakale eine riesengroße Stadt und ich habe mir gedacht, wenn beim Checkpoint nichts geht, wird sicher in der Stadt irgendwo etwas geben, wo ich noch Unterschlupf finde oder mir idealerweise ein Zimmer buchen kann. Nur, ich war ja noch nicht ganz dort, also ich weiß noch, wie ich zur Fähre gekommen bin, habe ich so ein lustiges Video gemacht, wo ich auf der Fähre gesessen bin, freudestrahlend mit 3 Toasts am Teller. Und es dauerte circa eine halbe Stunde, die Überfahrt, und da geht sie das gerade aus. Man bestellt sie was zum Essen, wartet eine Viertelstunde, bis es fertig ist und hat dann eine Viertelstunde Zeit zum Essen. Das war ein wahrer Höhepunkt. Und ich habe davon einen Einspieler, ich glaube, es war kurz vor oder kurz nach der Fähre, auf jeden Fall geht es jetzt in dem Einspieler um die Fährüberfahrt.
Alter, ich bin jetzt einfach nur mal so happy, dass ich da jetzt runtergekommen bin. Das war brutal schwer, brutal viel Schauder, also ich glaube 50 Kilometer von die 120. Ich habe kurz vor geglaubt, dass es vorbei ist, weil ich gesagt habe, ich verschreie nicht. Deswegen war es auch gut, dass ich es nicht gesagt habe, weil ich hätte mich verschrien. Es war, dass wir oben haben wir ein kleines Segment auf der Schnellstraße fahren dürfen. Und ich habe mir gedacht, oder beim Planen hat das ausgeschaut, dann noch geht es wirklich auf Asphalt parallel zur Schnellstraße runter zum Hofen. Weil das war das Ärgste. Da sind wir über allem aufgefahren und dann nochmal 8 Kilometer Abfahrt. Alles ausschließlich Schotter. Bist du deppert. Aber die Reifen haben gehalten und ich ruhe da jetzt einer noch Gelibolu. Und taugt mir extrem. Also viel Ärger kann der Parcours auch nicht mehr werden. Denn da ist jetzt quasi nur so eine Aufwärmübung war. Was halt normal ist, nicht beim Straßenrennen. Wo bei der Beschreibung dabei steht, Road Only, dass man einfach 60 Kilometer Schotter fahren muss, weil die Straßen nämlich nicht befahrbar ist. Da waren auf der Straße, da ist ja meistens parallel gegangen, wenn man umgeschaut hat, 5-6 Autos, alle paar Minuten, mehr war da nicht. Bahnenstreifen, 5 Meter Draht. Und wir müssen neben die Feldweg dahin peppeln. Aber ja, wurscht, ich bin da, geil.
Das war nochmal eine kleine Anspielung, weil ich davor das irgendwo auf der Übersichtswebseite gesehen habe. Ich glaube, es war bikepacking.com oder dotwatcher.com oder irgend sowas, wo beim TCR ausdrücklich dabei steht, Road Only.
Aber nachdem es nicht die erste Austragung ist und auch nicht der erste Teilnahme, weiß man das natürlich.
Man weiß es. Hin und wieder muss ich mir einfach selbst über mich lustig machen, irgendwie, weil eigentlich gibt es keinen Grund, sich darüber zu ärgern. Es ist nur immer wieder erstaunlich, wie viele Passagen es dann doch gibt und wie teilweise unverständlich gewisse Überlegungen sind, weil es gibt Straßen, das haben wir glaube ich eh schon besprochen, die definitiv wert sind und wichtig sind zu sperren, aber es gibt halt auch Straßen, wo man ganz, ganz locker fahren könnte, wo's einfach sehr, sehr unbedenklich ist und da kommt dann halt ein bisschen so Zynismus in mir hoch, wenn man bei unbedenklichen Straßen auf Feldwege verbannt wird.
Gut, noch mal übersetzen, wie weit war es dann noch zum Checkpoint?
Ich bin in meiner Erinnerung circa eine Stunde gefahren. Es sind, ich glaube, circa 30 Kilometer, da habe ich dann wieder guten Druck am Pedal gehabt. Es geht kerzengerade flach dahin, entlang der Küste, gerade nach Süden. Wieder zwei, dreispurige Straßen, null Verkehr in der Nacht, das war echt angenehm. Und dann kommt man nach Kanakale, wiederum eine sehr große Stadt. Ich habe generell, zumindest in meiner Wahrnehmung, das so erlebt, dass in der Türkei alles groß ist. Die Straßen sind groß, die Städte sind groß.
Die Fahnen sind groß.
Ja, und das Land generell ist riesig, wenn du das einmal auf der Karten wirklich bewusst anschaust, das ist halt einfach riesengroß. In Europa wäre das mit Abstand das allergrößte Land. Und ja, das hat man manchmal nicht so am Schirm, weil man halt meistens sich auf europäische Karten oder so beschränkt. Und genau, Kanakale war riesengroß. Der Weg zum Checkpoint war ein bisschen verwinkelt. Das war so ganz in der Innenstadt, teilweise so Fußgängerzone, Einbahn. Ein bisschen an der Strandpromenade ist man entlang gefahren und plötzlich bin ich dann noch dreimal abgebogen in der Innenstadt und war dann in einem kleinen Hotel, wo in der Lobby die Freiwilligen und die Fotografen gewartet haben und ich dann eingecheckt habe und mir den Stempel geholt habe.
Und war die Rezeption besetzt und war ein Zimmer frei?
Es war ein Zimmer frei, es war nicht klimatisiert und es war ein Raucherzimmer. Ich habe sowas Ekelhaftes echt schon lang nicht mehr gefühlt und gerochen. Also, was der schwül, Luftfeuchtigkeit, sehr warm in der Nacht und dann bist du in so einem Zimmer mit schlechter Luft. Das war eigentlich nicht so richtig angenehm, aber es war halt völlig egal. Ich hab Handtücher gehabt, ich habe nicht den Vorhang nehmen müssen zum Abtrocknen und ich habe trotz allem sofort eingeschlafen.
Jetzt haben wir, ich glaube, das letzte Mal, dass wir von einem Zwischenstand geredet haben, war, wo du in Montenegro irgendeine Ortschaft gescreenshottet hast und dir versucht hast auszurechnen, wie viel Rückstand du jetzt hast. Jetzt haben wir wieder eine ganz aktuelle Momentaufnahme. Wie steht es jetzt am Checkpoint?
Ja, da hat sich das wieder verschoben. Der Robin hat wieder die Bestzeit gehabt auf diesem Segment, also von Checkpoint 3 bis 4. War Robin Gemperle am schnellsten mit 41 Stunden und ich habe 42 Stunden gehabt, also nur minimal eingebüßt und der Abdullah Zainab war genau zwischendrin mit 41,5 Stunden und das finde ich insofern spannend, weil wir drei da vorne haben uns wirklich ein bisschen abgesetzt, alle anderen waren dann deutlich langsamer auf dem Segment, also da hat sich quasi, haben sie die ersten drei ein bisschen gefestigt.
Das war die Passage beim Dotwatchen, wo der Abstand auch sichtbar größer worden ist zur Verfolgergruppe, zu Plätzen 4 bis 10. Weil sonst waren die Top 10 immer, auf der Karte zumindest, relativ eng beieinander. Das hat sich auf dem Abschnitt davor dann schon entzerrt.
Genau, und die Uhrzeit, der Robin war um 15 Uhr da, was natürlich perfekt ist, weil dann kannst du noch im Rest Tageslicht den Parcours beginnen, weil der hat circa 20 Kilometer nach dem Checkpoint begonnen. Abdullah war um 19 Uhr ungefähr da und das ist dann genau die blöde Zeit, wo du da denkst, ich kann jetzt nicht um 19 Uhr schlafen gehen, bringt auch nichts. Aber wenn ich jetzt in den Parcours reinfahre, werde ich mitten in der Nacht die ganzen Offroad-Passagen haben und das ist halt echt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ich habe es dann, ich wäre gern früher da gewesen, klar, aber ich war dann kurz nach Mitternacht dort, also eben ein bisschen über 9 Stunden hinter dem Robin. Und dann war klar, 3 Stunden schlafen gehen und dann in der Früh zwischen 3 und 4 quasi weiterfahren und dann im Sonnenaufgang sozusagen in den Parcours.
So ein Rennen ist ja wirklich gut für die Schlafhygiene, weil was man normalerweise hoffentlich nicht macht, ist, vorm Einschlafen noch ein bisschen durchs Handy scrollen und nach dem Aufstehen der Griff zum Handy und noch ein bisschen durch Instagram scrollen macht man normalerweise nicht. Das heißt, das Video, was wir jetzt abspülen, das hast du erst nachher gesehen oder hast du das während dem Rennen dann auch irgendwann?
Ich habe es während dem Rennen nicht mitgekriegt, nein. Mir ist nur gesagt worden, dass von Petutschnik Hans, einem sehr bekannten Kabarettisten in Österreich, ein recht lustiges Video irgendwie online gegangen ist und ich habe mir das irgendwie gemerkt und im Nachhinein angeschaut, aber ich muss sagen, Das war sehr, sehr lustig. Und es ist circa zu der Zeit, wo wir uns jetzt aufhalten, ungefähr online gegangen und wir spielen es einfach jetzt ein.
Servus, Christoph! Jetzt soll ich sagen, dass du mit dem Radl ein bisschen so durch Europa durchdingerst. Hut auf, muss ich sagen, tolle Leistung, also wirklich interessant, was du da schon schaffst, also da habe ich vollsten Respekt. Ich muss ja gestehen, ich tat mir da schwer tun. Also wenn ich jetzt mit dem Radl da mitmachen bei diesem Wettbewerb, ich würde es wahrscheinlich knapp nicht unter der ersten Zehn schaffen. Aber an dich glaube ich, ja, und deswegen habe ich hab auf dich gewettet. China, Wetten, Punkt, Dings. Ich habe alles auf dich gesetzt. Meine sämtlichen Agrarförderungen habe ich alle auf Christoph Strasser gesetzt, dass der dieses Rennen da gewinnt. Also die ganzen 57 Euro sind jetzt drinnen und ich habe die 24 Euro Gewinn eigentlich schon einkalkuliert. Mit dem Geld wollte ich eigentlich mit den Kindern heuer mal im Sommer beim Freibad der Runde Eis essen gehen. Und wenn du jetzt nicht gewinnst, dann ist der Sommer meiner Kinder im Arsch. Also reiß dich zusammen, ja, zahlst du mal an. Weil eins sage ich da, wenn du nicht gewinnst, dann werde ich im Ziel auf dich warten und ich werde sicher keine Rosen haben. Also, viel Spaß, fahr weiter und doi, 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 doi.
Wenn das nicht Motivation genug ist.
Ja. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Die eine, die von innen kommt, die andere, die mit Belohnungen arbeitet und der andere Ort von Motivation ist Angst vor Bestrafung. In dem Fall eher Dritteres. Aber wie gesagt, ich habe es zum Glück nicht gesehen, sonst hätte ich da wahrscheinlich schon ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt.
Keine Angst hast vor dem nächsten Parcours haben müssen, weil du eh schon gewusst hast, dass er schlimm wird.
Ja, aber das heißt nicht, dass ich keine Angst gehabt habe davor. Vielleicht gerade deswegen, weil ich mir halt wirklich das erwartet habe, dass es nicht lustig werden wird. Und ich habe definitiv gewusst, ich muss da mit guter Versorgung hinfahren, weil man weiß halt nicht, wann die nächste Einkaufsmöglichkeit kommt. Das ist mitten in der Pampa. Also Kanakale ist eigentlich die letzte Stadt. Dann fährt man so 20 Kilometer hin. Und dann ist es ein Abschnitt, der 60 Kilometer lang ist und 1100 Höhenmeter hat. Und man sieht auf der Karte, dass man da keine Städte durchquert und dass davor und danach auch nicht wirklich viel gibt. Und du bist halt wirklich irgendwo in der Türkei auf Bergen unterwegs. Windräder gibt's dort. Das heißt, da habe ich da das irgendwie so vermutet, das waren so Wege, die halt angelegt worden sind, um die Windräder zu errichten oder zu warten, Reparaturen zu machen. Aber da dürfte kein Durchzugsverkehr sein. Da dürfte wahrscheinlich kein Mensch normalerweise unterwegs sein. Und ja, ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich mich da gut versorgen muss im Vorfeld, dass ich volle Essen und Getränke, Speicher unter Anführungszeichen haben muss, wenn ich dort reinfahre. Nur war es dann so, dass ich um 4 in der Früh dort nichts offen gehabt hat. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel einkaufen oder nicht einkaufen können am Weg zum Parcours. Und ich habe dann ein bisschen Robert-Müller-Taktik angewendet. Ich habe wirklich an ihn gedacht in dem Moment, weil er damit erzählt, dass er auch in einer Situation, wo er irgendwie knapp bei Wasser war, einfach Wasserflaschen getrunken hat. Und er hat mir halt gesagt, dass wenn Wasserflaschen in der Sonne liegen und es ist heiß, man keine Sorgen haben braucht, dass da Bakterien drinnen überleben. Ich würde jetzt nicht unbedingt Wasser trinken wollen, das ich irgendwo finde, aber ich habe trotzdem an ihn gedacht, weil ich mir gedacht, ich habe keine Flasche. Ich habe 4 Flaschen gehabt am Start, in erster Linie wegen solchen Situationen, dass ich dann in der Türkei für diesen Parcours 4 Flaschen habe. Leider habe ich eine Trinkflasche verloren und bei der zweiten ist die Flaschenhalterung gebrochen. Das heißt, da ist einfach Flasche mit Halterung irgendwann weg gewesen. Lustigerweise habe ich nach dem Rennen vom Team De Witte ein Foto bekommen, wo er meine Flasche fotografiert hat. Er hat quasi entdeckt, sie ist in Griechenland da irgendwo am Bannenstreifen gelegen. Ja, nur war es jetzt so, ich habe keine Flaschen gehabt, außer meine beiden vorne und habe dann einfach geschaut, es liegt ja leider recht viel Müll in der Gegend herum, wo finde ich relativ saubere Wasserflaschen und habe dann bei einem Friedhof, Wasserbrunnen, einfach diese Flaschen, die ich am Boden aufgeklaubt habe, voll gemacht und habe mir es dann hinterm Rücken ins Trikot gesteckt. Ich habe wahrscheinlich ausgeschaut wie so ein Wasserträger bei der Tour de France, der hinten die ganzen Trinkflaschen drinnen hat. Ja, und so bin ich dann zur Parcours-Einfahrt geritten.
Hast du am Weg zum Parcours aufs Tracking geschaut und hast du gesehen, dass sie die zwar vor dir einfach überhaupt nicht fortbewegen und so richtig kriechen über den Parcours?
Nein, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe wirklich absolut, ich weiß nicht mehr genau, ob dort kein Empfang war, aber ich habe einfach wirklich mir gedacht, na, jetzt während dem Parcours volle Konzentration, zuerst einmal schauen, nochmal Wasser anfühlen und dann einfach dort voll konzentriert fahren und mich wirklich nur auf mich selber konzentrieren. Musik aus, Handy aus und ja, dann diesen ersten Anstieg, der quasi noch auf Asphalt ist und oben dann geht es irgendwann los mit der Abfahrt, wo der Parcours beginnt. Und ich habe dann leider, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe mich voll konzentriert, mich von der Sonne ein bisschen blenden lassen, weil das halt gerade aufgegangen hat, wirklich komplett flach und ja, intensiv geleuchtet. Und dann habe ich ein Schlagloch gesehen und bin in einem Flachstück mit ziemlichem Vollspeed mit dem Vorderreifen in ein Schlagloch gefahren. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, oh je, das wäre normalerweise ein Defekt. Normalerweise ist das ein Durchschlag. Normalerweise muss jetzt die Luft draußen sein und es hat ein paar Minuten gedauert, dann war der Vorderreifen platt. Aber eigener Fehler.
Gut, dann hast du jetzt nur noch 3 von 4 Schläuchen dabei.
Ja, und das ändert sich sehr bald leider zum nicht unbedingt Positiven, weil es ist dann eine Defektserie losgegangen. Ich habe einen Defekt nach dem anderen gehabt, aber ich habe da, ich glaube, ich habe es nicht ausgeschickt, aber ich habe zumindest für mich, oder es ist verzögert geschickt worden, ich habe zumindest für mich ein paar Sachen aufgenommen und nicht so wie du letztes Mal zu Recht angemerkt hast, im Sitzen oder im Stehen Zeit verloren, sondern das habe ich, glaube ich, alles während dem Fahren aufgenommen, beziehungsweise während ich gerade mit beiden Händen das Radl repariert habe und das Handy neben mir am Boden gelegen ist und ich irgendwie auf Aufnahme gedrückt habe.
Der erste Teil vom Parcours ist geschafft. Muss man sich so vorstellen, der Anstieg, die Höhenmeter sind großteils auf Asphalt beziehungsweise so festpressten Asphaltsteinähnlichen Belag, also das kann man recht gut fahren und dann war die Abfahrt eigentlich nur Offroad und das ist recht gut gegangen, also ich bin vorsichtig runtergefahren, habe das alles glaube ich gut wegbalanciert und weggedrückt, ein paar Mal was zum Absteigen, aber auch dann die Flachpassagen und die Gegensteigungen habe ich dann gut fahren können. Und jetzt bin ich gerade auf dem Verbindungsstück wieder Asphalt. Da geht es jetzt durch eine Stadt zum Glück, wo man noch einkaufen kann. Zumindest tut es so sein. Und dann kommt der zweite Teil, der ist ein bisschen länger. Wieder mit einigen Höhenmetern, großteils Asphalt. Und weiter oben dann noch ein Anstieg auf Schotter. Und dann wieder ganz lange Abfahrt auf Schotter.
Jetzt habe ich fast ein bisschen zu viel versprochen, weil der erste Teil vom Parcours ist er noch gut gegangen. Nur den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, weil in meiner Erinnerung waren einfach nur die ganzen Defekte und jetzt springen wir zum nächsten Einspieler, den ich aufgenommen habe. Ich muss dazu sagen, es war fast an der Strecke eine Stadt, wo man zwischendurch einkaufen kann. Da hätte ich mir so ein paar Kilometer vom Parcours abzweigen und die gleiche Strecke wieder zurückfahren zu dem Punkt, wo ich den Parcours verlasse und dort fortsetzen. Und nachdem der erste Teil vom Parcours überraschend gut gegangen ist, habe ich hochgerechnet, bisher keine Verpflegung gebraucht, ich habe noch genug, mein Friedhofswasser ist zwar ausgetrunken, meine 2 Trinkflaschen sind noch voll, es wird so gut weitergehen und ich fahre an dieser Stadt vorbei. So war meine Denkweise und wir kommen jetzt zum Einspieler Nummer 2 von diesem Parcours.
So, jetzt habe ich den dritten Defekt und schon langsam wäre ich ein bisschen unlocker, weil jetzt habe ich von den 4 Schleich 3 verwendet und jetzt tue ich den vierten rein und ich habe gesehen, dass der letzte Schlauch hat nämlich genau 200 Meter gehalten. Es ist der Reifen seitlich hin. Seitlicher Schnitt im Reifen und jetzt muss ich anfangen zum Reifen flicken. Ich habe Sachen dabei und ich hoffe, ich bringe das hin, weil sonst wird es ein langer, harter Parcours mit hohen Temperaturen und begrenzter Verpflegung, wenn ich da komplett zu Fuß weitergehen muss.
Schläuche kann man immer irgendwie retten. Pickzeug hast du mit, Schläuche kann man mehr als einmal picken. In Schläuche kann man einen Knoten reinmachen. Man kommt irgendwie über die Runden. Aber wenn der Mantel, also der Reifen selber mal hin ist, wird es schwieriger. Es gibt ja den Trick mit dem 50-Euro-Schein. Das geht bei kleineren Schnitten vielleicht noch. Oder beim Mountainbike-Reifen jetzt manchmal mit Gras oder mit Blättern. Was hast du gemacht? Wie hast du den Schnitt geflickt?
Wird es mit türkischen Liras auch gehen oder nur mit Euroscheinen?
Ich weiß nicht, warum es nur mit 50-Euro-Scheinen geht, aber.
Nein, ich hab ein paar Schritte zur Auswahl gehabt. Also ich habe zum Beispiel ein Stück altes Reifen mit, einfach ein paar Zentimeter von einem uralten Reifen, also einen, der halt irgendwie beschädigt war, abgeschnitten. Das heißt, das kann ich einlegen. Dann habe ich das Gaffer-Klebeband, also das Tuck-Tape mit dem kann man innen den Reifen ein bisschen verkleiden oder eben das Reifenstück eingeben. Und ich habe auch diese originalen Patches mit, also die eh so ähnlich sind wie dieses Vulkanisierungsteil, das man auf den Schlauch kleben kann. Das gibt es auch ein bisschen robuster. Das kann man auf der Innenseite vom Reifen verwenden zum Picken und Reparieren. Und das habe ich dann auch verwendet. Von dem habe ich 3 Stück mitgehabt, plus ein Stück Reifen. Und das Klebeband, was ich nicht gehabt habe, waren 50 Euro. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mache das, ich habe das schon geübt und ich weiß, wie das geht, aber ich mache jetzt das Ganze nicht so oft, dass ich das sofort perfekt hinbekomme. Das dauert bei mir dann eine Zeit, dass ich, also ich muss mir jetzt kein YouTube-Video anschauen und nicht die Bedienungsanleitung lesen, so weit kann ich es schon, aber wie gesagt, ich mache es nicht regelmäßig und deswegen war ich mir da ein bisschen unsicher. Es war dann auch generell schon sehr warm. Die Temperatur ist ordentlich gestiegen. Das war so ziemlich der südlichste Punkt im ganzen Rennen. Aber glücklicherweise war recht viel von der Strecke im Wald. Das heißt, auch wenn du in der prallen Sonne gestanden bist, hast du halt ein paar Meter weiter gehen müssen oder halt dir Platz suchen, bevor du das Rad zerlegst und anfängst zum Reparieren. Und dann habe ich doch immer einen Schattenplatz gefunden. Das war echt wichtig, wenn das in der prallen Sonne passiert und du brauchst halt bei so einer bisschen gröberen Reparatur vielleicht gleich mal eine Viertelstunde, dann wäre das ganz was anderes gewesen.
War es immer der gleiche Reifen oder hat sich das gut verteilt auf vorne und hinten?
Eigentlich abwechselnd vorne und hinten. Wirklich, ich war im Nachhinein, muss ich sagen, das mit den Aerotan-Schläuchen und meinen Roubaix-Reifen, also mit den Turbo Pro-Reifen. Jetzt, weil ich das Rennen erlebt habe, würde ich es vielleicht anders machen. Aber vor dem Rennen mit dem Stand von dem, was ich gewusst habe, würde ich es nochmal gleich machen. Und es haben die Aerotan-Schläuche und die Turboreifen auch bis in die Türkei gehalten. Das hat schon gut gepasst. Nur dort war dann halt einfach das Gelände sowas von unfreundlich und ungeeignet für das Straßensetup, das eh robuster ist. Normal auf der Straße würde ich andere Reifen fahren. Aber für diese Art von Steinen und Gravel-Belag hat es halt einfach nicht funktioniert. Und dann ist ein bisschen wenig Druck drinnen, dann hast du leichter einen Durchschlag, dann sind die Steine sehr scharfkantig und stehen halt sehr stark vom Untergrund ab. Versteckte Schlaglöcher, dann hast du Lichtschattenwechsel, wenn du quasi Bäume hast und die Sonne steht dann schon recht senkrecht, dann siehst du das nicht so gut. Es ist teilweise, ich habe gerade vorher gesagt, ich möchte nicht in der Nacht unterwegs sein, teilweise sind schlechte Straßen ja in der Nacht fast besser zu fahren, weil durch die Lampe siehst du den Kontrast ganz klar und du erkennst jede Unebenheit. Natürlich, Hochgeschwindigkeitsabfahrten sind mit der besten Lampe, meine Supernova ist echt wirklich stark, aber mit 70, 80 km/h würde ich dann auch nicht fahren damit. Aber wenn du jetzt so 20, 30 km/h dahin fährst, eben oder leicht bergauf oder so, dann siehst du in der Nacht wirklich perfekt und du hast jede Erhebung durch das Lichtschattending siehst du einfach super. Und tagsüber, wenn die Sonne herknallt, du musst fast die Augen ein bisschen zusammenkneifen, weil es so hell ist, dann hast du noch den Schatten von den Bäumen. Du siehst alles ganz schlecht und das hat wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass ich das ein oder andere spitze Hindernis vielleicht nicht gut gesehen habe.
Hast du den letzten Schlauch dann auch noch gebraucht oder bist du durchgekommen?
Ich habe mehr als den letzten Schlauch gebraucht. Ich war bei 3 Defekten erst bei der Hälfte. Und es war dann, ja, die Serie ist noch weitergegangen und was ich halt überhaupt nicht gesehen habe, das hast du wahrscheinlich gesehen. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Du hast den Abdullah auch beobachtet. Und ich habe dann irgendwann, war ich dann ja später dann vor ihm und habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich näher komme. Ich habe nur gedacht, so wie es mir jetzt gerade geht, ich habe dann echt ein bisschen die Panik gekriegt. In erster Linie wegen Essen und Trinken, nicht jetzt wegen den Reifen, weil auch wenn ich langsam bin oder schlimmstenfalls ein Stückchen schirmen muss, ich komme da schon irgendwie durch, aber wenn du dann halt nichts mehr zum Essen trinken hast, wird es kritisch. Aber ich glaube, dem Abdullah muss es ja fast noch schlechter gegangen sein, oder? Wie war das für dich beim Dotwatchen?
Ja, also man hat nur seinen Dot gesehen und der hat sich einfach gar nicht mehr bewegt. Also es war nicht nachvollziehbar, es war von außen auch nicht erkennbar, was hat, aber der hat sich dann irgendwann komplett zu bewegen aufgehört. Wir haben viel spekuliert, dass es wohl am ehesten der mangelnde Schlaf beim gewesen sein und dass er jetzt länger schlafen muss, aber er hat dann anscheinend doch ein paar Defekte mehr gehabt als du.
Und wiederum ist es so, wenn man selber glaubt, man hat jetzt einfach nur mehr Pech und es gibt es gar nicht, wie man so viel Pech haben kann. Es gibt immer jemanden, der noch mehr davon hat. Das habe ich natürlich in dem Moment nicht gewusst. Huchen wir uns jetzt einmal an, was ich dann noch aufgenommen habe. Das war bei oder gegen Ende des Parcours.
So, nachdem ich den Hinterreifen mit so einem Reifenreparatur-Patch innen gepickt habe, den Längsschnitter, bin ich weitergefahren und ganz vorsichtig, sobald größere Steine sind, ansteigen oder Schritttempo oder mit einem Fuß auskicken und trotzdem 10 Minuten später oder Viertelstunde später oder eine halbe, ich habe keine Zeit mehr, fahren wieder ein Botschen. Der 5. Alle 4 Schlauch waren im Einsatz. Okay, ich habe noch Pickzeit mit. Ich muss sagen, langsam bin ich als alter Ruhigbleiber und nicht nervös wäre, kurz zum Überlegen, ob ich vielleicht auch ein bisschen die Nerven wegschmeiße, weil es reichert mir bald. Jetzt eine halbe Trinkflaschen und ein Gel. Aber laut Komoot ist jetzt der Shoulder bald aus. Und das will Asphalt kommen. Und bitte, bitte, wenn das stimmt, oder bitte. Dann habe ich im Prinzip noch, weiß ich nicht, 4-5 Big-Dinger für die Schleich. Aber der Reifen wird nicht ewig halten. Die bickten Schleich werden nicht ewig halten. Ich komme jetzt irgendwann in der Bumper raus. Ich brauche dann ein Geschäft für Essen, Trinken und fürs Radl. Und zuerst muss ich mal aus diesem Parcours aussehe. Alter, ey.
Essen, Trinken immer die leichtere Aufgabe als Radlgeschäfte. Wenn ich mich recht erinnere, hast du keins mehr gefunden bis ins Ziel, oder?
Doch, ich habe dann später noch gefunden. Das habe ich zu der Zeit natürlich noch nicht gesucht, weil da habe ich gerade noch andere Sachen im Kopf gehabt. Aber was ich zu dem Einspieler noch sagen wollte, ich finde die Hintergrundgeräusche auch so cool, dass ich das selbst jetzt nochmal her. Ich bin total wieder in dem Moment drinnen, weil du hörst einfach im Hintergrund den Wald und Vögelgezwitscher und Grillen, die zirpen und zuerst die Schritte. Mir kommt vor, da kann ich mich an jeden Stein zurückerinnern, auf den ich draufgestiegen bin. Und dann war wieder ein Stück flach, wo ich dann eingekickt habe und weitergefahren bin. Ja, es war sehr intensiv, den Parcours zu überstehen. Und ich habe gewusst, es kommt ein kleines Dorf. Da wird es sicher kein Radlgeschäft geben, aber ich hoffe, dass es dort was zum Essen, zum Trinken gibt. Ja, das hat sich auch nicht so ganz bewahrheitet. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann bei einem Brunnen gesessen, es hat Trinkwasser gegeben, das war wirklich gutes Trinkwasser und dann habe ich versucht, Einheimische zu fragen, ob sie bitte wissen, wo ich mir da was zum Essen kaufen kann und die haben halt wirklich nicht einmal ansatzweise ein Wort Englisch verstanden und auch mit irgendwie Händen und Füßen versuchen zu sagen, worum es geht und irgendwie so die Essbewegung zu sagen, sie haben einfach nicht genau gewusst, was sie will, oder sie haben einfach auch nicht gewusst, vielleicht, wo es da ein Geschäft gibt, weil in der Gegend gibt es einfach keine Geschäfte. Das heißt, das war noch recht schwierig, weil mit Wasser allein kommst du da nicht weit.
War dann die Straßen so gut wie erhofft, oder hast du in der Planung dich verschätzt und es ist dann eigentlich schlecht weitergegangen?
Ja, es war dann so ein Kombi aus ein bisschen Asphalt und ein bisschen Offroad. Ich habe mir aber eh nicht viel was Besseres erwartet, weil es hat vereinzelt so Street View oder Google Fotos gegeben entlang der Strecken, und da hat man schon gesehen, dass das, wenn es Asphalt ist, dann ist es in so ein Asphaltrest, so zerbröckelte ehemalige Asphaltstücke, die sich irgendwann auflösen beginnen. So irgendwie war das, aber es war natürlich wesentlich besser zum Fahren als die echte Schotter Passage am Parcours. Ich habe dazu eh noch einen Einspieler, und ich glaube, wir huchen uns den an und reden dann vielleicht auch noch, wie es beim Abdullah gegangen ist, weil ich habe dann nach dem Rennen ja auch von ihm ein paar Sachen erfahren.
So, aktueller Stand. Gute News. Ich bin wirklich auf Asphalt. Anscheinend dürften die letzten Kilometer ab jetzt kein Schotter mehr sein, weil ich bin so erleichtert. Zweiten guten News, ich habe Wasser beim Brunnen nachtanken können. Erste schlechte News, der Reifen hält die Luft nicht, also das Pickzeug geht nicht, ich habe jetzt ein zweites Mal gepickt. Das heißt, das war jetzt Defekt Nummer 6 quasi. Und keiner kann mir sagen, warum du es zum Essen gehabt. Aber jetzt der zweite Pick, der Reifen hält der Wahl einmal. Ich fahre ganz langsam und vorsichtig. Und solange ich eine Luft im Reifen habe, werde ich die nächste Futterstelle auch noch finden. Da muss ich schauen, dass ich mich Schritt für Schritt aus der Situation auskämpfen kann.
Was mir jetzt gerade spontan einfällt, 6 Defekte nur auf dem Parcours, und ich glaube, die beste Investition während des Rennens war definitiv die neue Pumpe, die ich mir gekauft habe, weil ich habe so oft Luft aufgepumpt, und mit meiner eigentlichen Pumpe, obwohl die heuer schon mit doppelt so viel Volumen gehabt hat, wie die, was ich die letzten Jahre gehabt habe, ich hätte sicher eine Stunde länger einfach Reifen aufgepumpt, und die neu gekaufte Pumpe, die war so schnell, da war ich echt zumindest mit dem Pumpen immer zackig fertig.
Immerhin. Das sind die kleinen Freuden. Also, bist du jetzt im Rennen auf der Strecke vorm Abdullah eigentlich? Hast du den am Parcours überholt, ohne es zu merken?
Also, ich habe überhaupt nichts davon gemerkt. Ich glaube, du hast es gemerkt, weil... Ja, ich habe dann im Nachhinein mitgekriegt, dass da ziemlich viel diskutiert worden ist, und ihr euch auch überlegt habt, was mit dem Abdullah wirklich passiert ist. Und ich habe mir das im Nachhinein auch angeschaut. Das war eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen, wenn man sein Replay anschaut, war es echt beängstigend. Und ich habe mir das dann gedacht, der muss da wirklich einen Horrortrip erlebt haben, weil du siehst einfach, er bleibt stehen, dann geht er offensichtlich, weil er super langsam ist, dann steht er komplett, dann macht er ein paar Meter nach links und ein paar Meter nach rechts und ein paar Meter nach hinten, und also er war irgendwie scheinbar völlig verwirrt, und ich habe mir das dann gedacht, okay, er ist ohne zu schlafen in den Parcours gefahren, es war mitten in der Nacht, er hat wahrscheinlich ein bisschen Paranoia gehabt, er hat wahrscheinlich Defekte gehabt, er hat irgendwie schon davor sehr, sehr wenig geschlafen, irgendwann kommt einfach der Schlafentzug zusammen und dann gehst du komplett ein. Und wenn du dann irgendwo bist, er kommt aus Australien und er ist jetzt in Europa, es ist alles anders, er versteht kein Wort, es ist Rechtsverkehr statt Linksverkehr, er ist mit seinem Rennradl mitten in einem Wald auf grobem Schotter, der wird einfach ein bisschen gelitten haben unter allen möglichen Zuständen in seinem Kopf. Und dann hat er sicher auch das Problem gehabt mit der Verpflegung, weil wenn du so viele Stunden dort draußen bist, hast du nichts zum Essen, zum Trinken mehr dabei. Und ich habe dann auch im Nachhinein gesehen, dass er im allerersten Dorf nach dem Parcours ist, auch nochmal stundenlang gestanden, oder? Kannst du dir an das erinnern?
Genau, ja, da ist er dann auch wieder sehr, sehr lang gestanden.
Wo es eigentlich auch nichts zum Essen, Trinken gegeben hat, weil ich bin ja dort auch gestanden und sie haben, also es hat dort nichts zum Einkaufen gegeben. Und jetzt stell dir vor, du bist unterzuckert, völlig am Sound, und dann hast du nach wie vor nichts zum Essen. Dann hilft dir die Pause auch nicht so viel. Du erholst dich nicht, wenn du 4 Stunden Pause machst ohne Essen.
Du hast aber nachher mit ihm geredet, das waren jetzt alles unsere Spekulationen. Was sagt der Server dazu? Wie hat er selbst die Situation wahrgenommen und eingeschätzt?
Ja, er sagt, er ist mit seinem wenig Schlaf schon kurz recht gekommen. Das kennt er und das kann er. Das war jetzt nicht quasi der mentale Super-GAU aufgrund des wenig Schlafens. Aber natürlich war er müde und er hat, ich glaube, 8 Defekte gehabt. Er ist auch mit normalen Reifen gefahren, mit Schläuchen drinnen. Er hat 8 Defekte gehabt. Er hat sich am Schluss nicht mehr helfen können, hat es nicht mehr reparieren können. Er ist ziemlich viel gegangen, hat das Radl geschoben und war einfach so erschöpft und hat dann im ersten kleinen Dorf irgendwo was gefunden, wo er zumindest was zum Trinken sie besorgen hat können. Das heißt, er ist dort ein paar Stunden gesessen, um wieder einfach das Dehydriertsein auszubügeln und sie wieder gut versorgen mit Flüssigkeit. Und dann ist er erst weitergefahren. Und der ist natürlich auch nicht unbedingt sehr schnell. Aber wie gesagt, ich habe erst irgendwann ein paar Stunden später realisiert, dass ich jetzt auf Platz 2 bin. Das war echt ein total lustiges irgendwie Erlebnis, weil normalerweise fieberst du dem Moment ja entgegen. Du weißt, du kommst näher und hoffentlich ist es bald so weit, dass du wen überholst. Und in meinem Fall war es so, ich habe geglaubt, ich bin jetzt da, ich verliere da jetzt das Rennen komplett und wäre zurückgespült in der Zwischenwertung und plötzlich habe ich trotz allen Problemen einen Platz aufgeholt. Das war irgendwie total unwirklich.
Wo hast du dann tatsächlich Großeinkauf machen können und was hat es da gegeben?
30 Kilometer später hat es ein kleines Dorf gegeben mit einem Mini-Supermarkt. Also vielleicht war es eher ein Minimarkt, kein Supermarkt. Aber es hat Getränke gegeben, es hat Eis gegeben, es hat Obst gegeben, es hat Brot gegeben, es hat eine Dose Thunfisch gegeben. Also alles, was ich mir irgendwie gewünscht habe, hat es dort gegeben. Und die haben mir das auch so lustig vorgestellt. Das war eine ältere Frau, die da das Geschäft quasi betrieben hat und zwei Kinder, ich weiß nicht, ob es Kinder aus dem Ort waren oder vielleicht ihre Enkelkinder, sind vorne draußen gesessen, haben irgendwie einen Spaß gehabt, haben Eis gegessen und die waren völlig begeistert, dass ich da mit dem Radl durchkomme. Die waren halt völlig irgendwie, die haben sehen wahrscheinlich sehr selten Leute, die Radl fahren. Und er hat sogar, der Junge hat sogar ein bisschen Englisch kennen und hat mich irgendwie gefragt, wo ich herkomme und ich habe gesagt, ja, Austria und dann haben wir sofort über Fußball geredet, weil da hat gerade die Türkei 1-0 gegen Österreich gewonnen bei der Fußball-Euro und dann hat er sich natürlich sehr gefreut, dass
2-1.
2-1, Entschuldigung.
2-1, ja. Der Bohr deinen alten Wunden, ha?
Ja, ich habe es nicht so genau mitverfolgt während dem Rennen, aber ich habe irgendwie doch mitgekriegt, dass Österreich dann leider ausgeschieden ist, obwohl ein paar Monate vorher in einem Testspiel ein sehr großer, hoher Sieg rausgeschaut hat. Aber wir haben uns dann auf jeden Fall ein bisschen über, mit gebrochenem Englisch, ein bisschen über Fußball unterhalten. Das war echt wirklich nett. Und meine Laune war dann natürlich auch gleich wieder deutlich besser, weil ich war gut versorgt. Ich habe hoffentlich das Schlimmste hinter mir gehabt und habe dann versucht wieder zu schauen, dass ich ein Radlgeschäft finde und ein paar Kilometer oder ein paar Stunden voraus hätte dann wirklich eine größere Stadt kommen sollen, die heißt Biga und dort ist auf Google Maps ein Radlgeschäft einzeichnet gewesen.
Jetzt haben wir da zwei neue Schleich gehabt, im geilsten Radlgeschäft, das ich jemals gesehen habe. Das erste, wo ich die Adresse in Google gefunden habe, das hat es nicht gegeben. Dann habe ich zwei Passanten gefragt, sie haben gesagt, nein, gibt's nicht. Dann war unten jetzt ein Motorradgeschäft, wo ich vorher nicht gefragt. Und da hat einer Englisch kennen, der hat mich dann drei Klassen weiter tatsächlich an ein Radgeschäft verwiesen. Und dort haben sie eigentlich Schleich gehabt, aber bis sie einen richtigen Kunden hat, aus drei verschiedenen, hat es 3 Minuten gedauert, bis ich ihm erklärt habe, dass ich meine jetzigen aufpumpen will. Das ist gar nicht gegangen, er wollte mir Pumpen verkaufen. Und bis ich ihm dann gesagt habe, ich will zwei haben, hat es nochmal 5 Minuten gedauert, bis er es gecheckt hat. Aber, obwohl ich gesagt habe, der kann gut Deutsch und wir haben auf Deutsch geredet. Er hat immer gesagt, ja, Frali, aber er hat sich nicht bewegt. Aber ich habe jetzt zwei Schleichen, fahr weiter. Und mal schauen, dass mich der Abdullah jetzt nicht mehr holt in der Zwischenzeit.
Gestern haben wir gesagt, wir wissen nicht, wie viele Folgen das es wären. Es wären offensichtlich mehr als eine, weil wenn ich jetzt auf die Zeit schaue und ich werde jetzt einfach ganz einen harten Cut machen und dann werden wir am Freitag weiter drüber reden. Die letzte Etappe nach Istanbul ins Ziel.
Ganz genau. Wir haben jetzt da folgenden Stand. Mir ist bewusst gewesen, dass ich vor dem Abdullah bin. Ich habe in der Stadt dort einmal auf den Zwischenstand geschaut und habe zwei neue Schläuche im Gepäck und der Weg ins Ziel sollte nicht mehr viel länger als ein Tag sein, hoffentlich.
Podcast-Werkstatt.